Meine Damen und Herren, ich danke, dass ich hier eingeladen worden bin, über die Ziele und Inhalte der systemischen Musikwissenschaft sprechen zu können. Ich dachte mir zunächst, es ist eine nachträgliche, gemütliche Geburtstagsplauderei und wollte dann einfach mal, weil wir ja sowieso mit der Musikwissenschaft immer so viel zu tun haben, die Musikwissenschaft hier aussprechen und über das Systemische reden. Und über das Systemische lässt sich wunderbar plaudern anlässlich der Wahlungsschlacht. Wir sind im Jahre 2009, es sind 2000 Jahre her, dass die Wahlungsschlacht gewesen ist. Und das Systemische daran kann man wunderbar exemplifizieren, denn das kann man historisch betrachten, das kann man ethnologisch betrachten, das kann man geografisch betrachten. Und alle drei diese Komponenten kann man ineinander verschieben und dann zu Schlussfolgerungen kommen, die erstmal die Wahlungsschlacht von Kai Riese wieder in den britischen Raum zurückholen. Und das wäre meine Argumentation gewesen. Nun, wo ich diese erlaubte Gesellschaft hier vor mir sehe, und ich habe sie ja schon gesehen in der Ankündigung der Symposiumsteilnehmer, habe ich gedacht, das wäre vielleicht noch nicht das richtige Thema. Und es ist praktisch Ihre Schuld, dass es nun etwas anstrengender wird. Also, die Gliederung dieses Ganzen, was ich heute hier vorhabe, in diesen drei Teilen, ich werde zunächst einmal auf die Kleinart-Kongresse zu sprechen kommen, die eine ständige Herausforderung war. Sechs Kongresse in den Jahren 1991 bis 2001 mit anspruchsvollen Themen, die immer zum Nachdenken angeregt haben und eine Inspiration für systemisches Arbeiten war. So meine ich. Das zweite wird sein, dass wir uns mit diesen komplementären Verhältnissen beschäftigen müssen, die man insbesondere in der Schicht vom akustischen zum psychoakustischen und der kognitiven Verarbeitung finden kann und dann darüber gelagert die Schicht des Verstehens von Musik. Ich gehe mal davon aus, Kernfrage für uns alle ist, dass wir wissen wollen, wie funktioniert denn eigentlich diese musikalische Kommunikation. Wir wollen wissen, wie das Verstehen zu verstehen ist. Darum, selbst wenn wir an speziellen Problemen arbeiten, wird das doch der Kern des Ganzen sein, dass wir irgendwie wissen wollen, wie ist denn das Musikverstehen zu verstehen. Und deswegen komme ich da also auf diese Zusammenhänge, die zwischen Sprache und Musik zu sprechen. Sehen Sie die Klangart-Kongresse. Schon das Logo, an dem möchte ich nur mal zeigen, wie zukunftsträchtig das eigentlich ist oder inspirierend. Dieses Logo ist aufgelöst in, sagen wir mal, eine Art digitale Auflösung. Da fragt man sich dann, was ist denn eigentlich an der Musik digital? Nicht nur, dass wir natürlich heute MP3 haben und sowas. Nein, wir haben ja Noten. Das sind Kategorisierungen des allgemeinen Tonhöhenflusses. Wir haben in der Sprache Worte, wir kategorisieren eigentlich alles, aber um mal bei dem Bild zu bleiben, schon der Zeitungsdruck hat es für nötig gehalten, denn der Bilder machen wir zu Rastern. Rasterdruck ist eine Digitalisierung. Lange bevor man von Digitalisierung gesprochen hat, ist es aber eine. Und Sie sehen an diesem wunderbaren Bild, wie inspirierend es sein kann, wenn man gezwungen wird, sich herausgefordert fühlt, über diese Dinge nachzudenken. Themen wie Musiktechnologie fordern dazu heraus, dann Musik und Elektronik, das Wechselspiel, dann dieser aufregende Titel Global Village, Global Music, Global Brain oder Musik im virtuellen Raum. Alle diese Themen waren in dieser Weise äußerst anregend. Und das Systemische speziell, das da eigentlich immer angesprochen worden ist, möchte ich jetzt einmal an folgendem exemplifizieren. Es gibt, behaupte ich, und das kann ich eben gleich in aller Kürze auch experimentell nachweisen, es gibt Beziehungen zwischen dem Klanglichen einerseits und dem Verarbeitungsprozess andererseits. Es ist so, könnte man sagen, die Hörwahrnehmung musste sich ja ständig an der Natur orientieren. Sie hat ein Optimierungsverfahren eingeleitet, um die klanglichen Verhältnisse der Umwelt optimal zu verarbeiten. Wenn nun der Mensch hergeht und selbst Laute produziert, sind diese Laute wiederum auf das abgestimmt, was schon als Optimierungsvorgang im Ohr angelegt ist. Das ist also ineinander verzahnt. Sie können sich das vorstellen wie zwei Zahnräder. Wenn wir punktuell forschen, dann beschreiben wir das einzelne Zahnrad. Wir schauen sehr genau hin, wie das aussieht, wie das funktioniert, aber das Zusammenwirken mit dem anderen Zahnrad, wie es ineinander greift, wird eigentlich erst darin definiert, dass man das andere Zahnrad mit betrachtet. Das heißt, systemisch bedeutet, von einem Zahnrad auf das andere zu schauen und das seine Bedeutung im Hinblick auf das andere zu verstehen. So ist das auch mit unserer Hörwahrnehmung. Wenn wir als Menschen Musikwerkzeuge herstellen, dann stellen wir sie so her, dass sie auf diese Hörwahrnehmung optimal eingestellt sind. Das heißt, sie haben bestimmte Merkmale, die gebraucht werden, um auch optimal wiederum entschlüsselt werden zu können. Das ist natürlich für jede Kultur anders und es ist auch in jeder Epoche anders. Das müssen wir dabei berücksichtigen. Bei der Herstellung der Werkzeuge wiederum müssen wir natürlich darauf sehen, welche Möglichkeiten der Realisierung es wiederum gibt. Wir sind als Menschen natürlich auf die Natur angewiesen und können mit den Materialien der Natur nur wiederum so weit arbeiten, wie diese das zulassen, wie die Physik das zulässt. Sie sehen, da kommt die Physik hinein in die Musikinstrumente. Was ist machbar? Was kann der Mensch machen mit Physik und Materialien? So, dass es auf die Hörvorgänge optimal angepasst ist. Und zwar von der Textur her wiederum gesehen, was bedeutet, dass wie die eine Note auf die andere zu folgen hat, die Kombinatorik der Noten. Ich möchte das hier an diesem Bild kurz zeigen. Es ist auch entnommen aus der Doktorarbeit von Herrn Öland, die jetzt gerade druckfertig geworden ist und in den Druck geht. Ich habe das aus seiner Arbeit entlehnt, ohne ihn vorher zu fragen. Ich hoffe, er genehmigt es mir nachträglich. Was man an diesem Bild sieht, sind Impulse. Die Arbeit heißt digitale Impulsformung und als Werkzeug und Plattform für eine bestimmte Forschungsmöglichkeit. Was man hier an diesem Bild sieht, ist Folgendes. Die meisten Musikinstrumente erzeugen ihre Klänge impulsförmig. Das hat den Vorteil, hier Sie sehen diese Impulse da, hier als Rechtecke dargestellt, hier unten sind sie mehr abgerundet. In der Natur gibt es selten eckige Verläufe, das ist also eine Idealisierung. Aber an dieser Idealisierung sieht man eben sehr schön. Das Wichtige ist, Die klangliche Realisierung dieser Impulsfolge ist ein Ton, Grundton hier unten mit vielen, vielen Obertönen. Aber das Wichtige ist, diese Reihe der Obertöne hat Löcher. Ich nenne das Kernspektrum. Dieses Spektrum hat Kerben und deswegen sind das Kernspektrum. Diese Kerbe werden dringend gebraucht. Heinrich Besserer teilt ja die Musik ganz grob ein, Musik vor 1600, Musik nach 1600. In der Musik vor 1600 haben wir die Nebenkapselinstrumente, in der Musik nach 1600 haben wir Oboe, Fagott und Klarinette, die noch wiederum eine Besonderheit haben. Aber was passiert denn nun eigentlich, wenn wir mehrere Instrumente gleichzeitig spielen? Wir wollen sie ja hören. Wenn mehrere Leute gleichzeitig reden, dann wissen sie sehr gut, dann kann man sie schlecht verstehen. Und wenn ich rede, hören sie ihre Uhr nicht ticken. Wenn sie noch eine tickende Uhr haben, dann können sie ja mal versuchen, sie jetzt ticken zu hören. Das wird ihnen nicht gelingen. Verdeckung ist das Schlagwort dafür, dass alles zugedeckt wird, wenn ein lauterer Schall da ist. Der Lautere verdeckt den Leiseren. Dann, daran denkt man normalerweise gar nicht, aber es ist so und wir wissen es auch alle. Aber dann muss man ja sofort fragen, was passiert denn, wenn zwei Musikinstrumente gleichzeitig spielen? Höre ich dann immer nur eins oder das Lautere? Nein, ich höre sie beide. Also, wie ist es möglich? Und da sage ich ganz grob, mal hier ganz verkürzt, die Löcher machen es möglich. Denn der andere, der da spielt, hat die Löcher woanders und dann fällt immer was in die Löcher. Wenn was in die Löcher fällt, können wir den Grundton bilden. Residualton nennen wir das. Und in der Musik vor 1600, ich sage das mal ganz verkürzt, in der Musik vor 1600 kommt es ja nur darauf an, Grundtöne zu hören. Wir wollen den Satz hören. Also brauchen wir einen musikalischen Satz, der so gebaut ist, dass er schön schrittweise vorangeht, damit wir die Töne in der Verkettung hintereinander hängen können. Das Gesetz der Nähe, wie die Psychologen sagen, macht es möglich. Das heißt, musikalischer Satzbau oder die Kompositionsregeln der Zeit um 1400, 1500 erfordert ja bestimmte Fortschreitungen in der Verkettung der Töne, die kleinschrittig ist. Und wenn man mal einen größeren Sprung macht, muss man ganz schnell wieder zurück, cambiato. Ne? Das heißt, es sind große Sprünge gar nicht erlaubt. Die Verkettung, die Stimmigkeit erfolgt durch die Psychologie und das Grundtonhören durch die Psychoakustik gehört Psychologie. Die Löcher machen es möglich. Also sind sie ganz dringend. Jetzt ist nur die Frage, bei den Nebenkapselinstrumenten sind die unregelmäßig. Für jeden Ton liegen die an einer anderen Stelle. Nun ja, das kann ja auch sein, wenn man ein Gambenkonzert von Purcell hört, ein vierstimmig, fünfstimmig, sechsstimmiges, diese wunderbare Musik, die so ineinander verschmilzt. Es kommt ja nicht darauf an, um zu wissen, das spielt jetzt gerade die alte oder spielt, sondern dass man die Stimme hört. Also Grundton hören ist gefragt. In der Zeit nach 1600 ist das anders. Da braucht man, weil man immer größere Intervalle benutzt, braucht man Klangfarben zu identifizieren. Ein Stück vorgehen und Klangfarben. Und was haben die Instrumentenbauer und die Musiker hingekriegt? Sie haben es tatsächlich fertig gekriegt, dass diese Löcher immer an derselben Stelle bleiben. Windkapsel abgenommen, Mundvorrat ins Mund, in den Mund genommen. Damit erreicht man feste Formate. Und so werden also aus diesen Buffen hier mit der ersten Format, damit der zweite Format hier und das wäre dann der dritte. Das heißt, anderes Instrumentarium, andere Art von Komposition, anderes Hören, die Melodie, die Fagottmelodie hören wir durch Planfarbe, Einstiegvorgang, konstante Planfarbe, durch konstante Löcher. Wie man das im Einzelnen macht, kann ich Ihnen übergehen. Aber Sie sehen, Physik, Psychologie, Kompositionstechnik, Geschichte. Ohne Geschichte ist es auch nicht zu verstehen. Sie müssen schon wissen, wie die Komposition um 1400 oder 1500 war und wie die Regeln dazu waren. um diese systemischen Zusammenhänge erkennen zu können. Also, hier ist das nochmal zusammengefasst bei der Mehrstimmigkeit. Verkettung, modernes Wort, Streaming, also vor 1600 nach den Regeln des Kontrapunkts und das physiologische Gesetz, das dahinter steckt, heißt das Gesetz der Nähe. Nach 1600 haben wir die Konstanz der Klangform. Ich verlasse jetzt diese Ebene und komme zu also mit zur Grammatik der Musik. Es ist aus der raumakustischen Messung und dergleichen lange, lange bekannt, dass Worte im Zusammenhang leichter zu verstehen sind als einzelne Silben. Das heißt, die Verständlichkeit erhöht sich im Kontext. Diese beiden Bilder veranschaulichen das sehr deutlich. Fora hat das schon 1956 veröffentlicht, diesen Zusammenhang zwischen Sinnverständlichkeit, Wortverständlichkeit und einzelne Silbenverständlichkeit. Solche Silben gibt es seither genormt, können Sie in den DIN normen. 100 Stück genormte Silben, wenn Sie die vorsprechen lassen und einfach nur noch aufschreiben, dann haben Sie bei 60 oder 62 richtig geschriebenen, haben Sie 62%. Eine ganz einfache Rechnung und in einer überprüften, neueren Veröffentlichung von Faser und Mitarbeiter ist das nochmal getrennt für die reine Wortverständlichkeit und bei Sätzen ist das noch besser. Aber was wirklich aufregend ist, 10% gibt hier 50, da übrigens auch. Und dann sieht man, dass hier schon bei 20% das auf 50 bei Wörtern und 80% Sinn- und Satzverständlichkeit steigt. Bei 33 sind sie bei 95. Also ein unglaublicher Kontext, also Sinngewinn, Gewinn von Sinn durch den Kontext. Als Chomsky in Mitte der 50er Jahre, dann 1963, das Buch Sprache und Verstand herausbrachte, war das eine Sensation. Es ging eine Euphorie durch die Wissenschaften, vor allem durch die Geisteswissenschaften. Er wurde aufgegriffen und gab der gesamten Wissenschaft der Zeit damals eine neue Richtung. Während man vorher in Strukturbäumen Sätze auseinandernahm und versuchte einzuteilen, also nach Begriffen verschiedene Sachen zu sortieren, was ich eben als speziell systematisch bezeichnen würde. Man macht eine Systematik, das Subjekt, Prädikat und dergleichen. Das wurde mit der Perspektive versehen. Nun, schaut doch mal auf den Menschen. Der Mensch ist es doch, der es fertig bringt, mit zwei verschiedenen Sätzen dasselbe auszudrücken. Das heißt, neue Sätze zu erfinden vor dem Hintergrund dessen, was er sagen will. Also die Umwandlungsgrammatik. Der Mensch hat von Natur aus die Fähigkeit, grammatikalisch richtige Sätze zu bilden. Das war um diese Zeit damals, vor 50 Jahren, eine Sensation. Deswegen, weil der Mensch plötzlich mit seinen Fähigkeiten in den Mittelpunkt gestellt wurde und nicht mehr das schematische Denken. Nun, wir würden als Akustiker sagen, die wir uns mit solchen Dingen beschäftigt haben, naja, dass Kontext solch große Bedeutung hat, das wissen wir ja nun schon lange. Aber die Schlussfolgerungen, die aus Chomskys neuen Denkansatz zu ziehen sind, gehen noch weiter. Leonard Bernstein war derjenige, der ganz konsequent Chomskys Ideen versuchte, auf die Musik zu übertragen. Er schreibt in seiner Einleitung selbst, von welcher Euphorie er ergriffen war und bat ihn nachträglich um Entschuldigung bei seiner Familie, dass er ja praktisch nicht mehr auf dem Boden war, auf dem Teppich blieb, sondern von einem Gedankensprung zu dem nächsten in den Wolken lebte, weil ihm die Augen aufgingen bei dieser Parallelisierung, wie er die Ideen Chomskys auf die Musik übertragen konnte. Ich halte deswegen das Buch The Unanswered Question oder Musik, die offene Fragen, für den Schlüssel, wenn wir weiterkommen wollen in der Frage, wie können wir Musik verstehen. Nach wie vor, obwohl es über 20 Jahre zurückliegt, weil er derjenige ist, der am konsequentesten diese Ideen Chomskys umgesetzt hat. Lesen Sie, empfehle ich Ihnen dringend, nur die Kapitel 2 und 3, lassen Sie eins weg, weil er da auf die Akustik zu sprechen kommt, die immer noch in den alten Vorurteilen gefallen ist. Und da hat er sich aufs Glatteis begeben und ist auch ausgerutscht. Aber in den Kapiteln 2 und 3 stehen solch tolle Dinge drin wie diese. Sehen Sie, bei Chomsky geht es ja darum, um die Tiefenstruktur und die Oberflächenstruktur, das ist die wirklich sichtbare gesprochene Sprache. Und durch seine Überlegungen kommt er nämlich zu dem ganz, ganz wichtigen Schluss bei Vergleich von Sprache und Musik. Wissen Sie, das wird ja immer kontrovers diskutiert. Ist denn Musik eine Sprache? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Beide haben Argumente auf ihrer Seite. Eines wird dabei meistens nicht beachtet und dadurch kann eigentlich diese Frage, wenn man die Steigerung nicht entschärft werden, nämlich mit Musik kann man ja keine konkreten Dinge ausdrücken. Das ist ja wohl der entscheidende Punkt. Aber sie legt an zu bestimmten Gedankengängen. Und das hat die Musik mit der Poesie gemeinsam. Und dass er diese Gegenüberstellung in dieser Form vornimmt, die überhöhte Oberfläche, nämlich die Poesie, die entspricht auf der anderen Seite der hörbaren Musik, also der Oberflächenstruktur von Musik. Das hier müssen Sie zusammen sehen. Und die Tiefenstruktur auf der Musikseite entspricht der Prosa. Wir dürfen also Musik nicht mit Prosa verwechseln. Chomsky hat also einen ungeheuren Anschub gegeben und es gab noch weitere Werder und Schenkendorf, die versuchten, die Chomskyschen Ideen auf die Musik zu übertragen. Die sind nach meiner Ansicht wieder einen Schritt zurückgegangen. Im Vergleich zu den zukunftsweisenden Ideen, die Bernstein hatte. Sie haben wieder formalisiert und sind im Grunde genommen wieder in schematische Analysen und dergleichen zurückverfallen, was uns überhaupt nicht weiterhilft. Weiter hilft ein Denken in der Richtung, wie Bernstein es begonnen hatte. Und da können wir zurückgreifen auf Watzlawick und seine Mitarbeiter, der die Musik, er hat sie auch nach meiner Ansicht fälschlicherweise rein bei der analogen Kommunikation angesiedelt, aber wenn man sich bei Sprache und auch bei Musik zu überlegen, was sind denn nun die digitalen Einheit und was ist analoge Kommunikation. Die beiden mit der kommunikativen Axiome 1 und 4 sind das, was uns weiterhilft.
dass es nämlich digitale und analoge Kommunikation gibt. In der Sprache ist das klar, das macht er ja selber klar. Aber sie gibt es eben auch in der Musik. Der normale, zu kurz greifende Gedanke ist ja, wenn man so fragt, was ist denn eigentlich Musik? Was empfinden Sie? Naja, Gefühle, man schwimmt so mit, auf und runter. Ne? Das ist aber nur die emotionale Komponente der Musik, die emotionale Kommunikation. Dass auch Musik digital aufgebaut ist, müssen wir dabei beachten und dabei hilft uns wiederum die Sprachwissenschaft weiter. Und ich will anhand dieses Schemas das kurz erläutern. Auf der sprachlichen Seite haben wir eben als emotionale Komponenten das, was man eine Akouime genannt hat, ist ja dann durch die Kategorisierung auch schon wieder eine digitale, eine diskrete Einheit geworden. Und, aber ursprünglich ist das Wesen der emotionalen Kommunikation, dass es überall Steigerungsreihen gibt, Kontinua gibt, von wenig auf viel. Ob es nun das Gutturale oder das Nasale ist, was als emotionales in der Stimme mitklingt. Alles das kann in Steigerungsreihen dargestellt werden und Lautstärke in Musik ist ja ebenso eine Steigerungsreihe. In dem Moment, wo wir Piano und Mezzo forte forte vorgehen, versuchen wir der Sache Begriffe zuzuordnen, aber wenn ich Sie frage, sagen Sie mal, was ist denn jetzt Mezzo forte? Dann könnte ich es auch nicht genau sagen. Ne? Also da liegt es eben, dass diese Skalen nicht normiert sind. Es sind eben doch keine festen Kategorien. Und wir haben in die strukturbedingte Kommunikation und uns, wenn wir wissen wollen, wie Musik funktioniert, müssen wir an diesem Fragezeichen da heranrechts, was ist denn nun emotionale Kommunikation in der Musik und wie ist die digital oder durch diskrete Einheiten gemacht. Und da hilft uns mal wieder die Sprachwissenschaft weiter. Sprachwissenschaftler haben herausgefunden, dass es, das ist übrigens ein Bild, was ich auch schon vor 6 oder 8 Jahren hier gezeigt habe, in Osnabrück bei einem der Klangart-Kongresse. Finden Sie ja auch in der Veröffentlichung von Musitec. Und da sehen Sie auf der einen Seite angegeben Prädikativität und auf der anderen Indikativität. Damit meinen die Sprachwissenschaftler Folgendes. Es ist, damit die Menschen sich verständigen können mit Sprache, notwendig, dass sie Dinge bezeichnen. Das sind die, auf die Dinge, auf die man hinweisen kann. Darum Indikativität. Und es gibt Begriffe dafür, dass etwas geschieht oder getan wird oder dass die Dinge etwas tun. Und das ist die Prädikativität. Wenn das eine Sprache nicht besitzt, können Menschen sich nicht verständigen. Das sind also die Universalien von Sprachen überhaupt, von allen Sprachen der Welt. Das ist sozusagen der Extrakt, den die Sprachwissenschaftler aus den Sprachen der Welt rausgezogen haben. Und wenn also etwas mitgeteilt wird auf einem akustischen Kommunikationskanal, muss in dieser Form etwas stattfinden. Die Frage ist nun, gibt es eine solche Entsprechung auch innerhalb der Musik? Und da sind Sie dann selber gefragt, weiterzuarbeiten. Bin ich zurück. Die Frage ist nun an uns, an diesem Punkt zu sehen, dass systemisches Arbeiten darin besteht, über den Tellerrand zu schauen und bei den Nachbardisziplinen, die schon viel weiter sind, zu partizipieren. So kann man eigentlich systemische Musikwissenschaft definieren. Systemische Musikwissenschaft ist die Musikwissenschaft, die mit Hilfe anderer Fachdisziplinen zu ergründen versucht, wie Musik funktioniert oder dieser musikalische Kommunikationskanal funktioniert. Das ist eine Aussage, die uns sicherlich sehr gut gefällt, die uns aber anspornt, mal zu gucken, was an den anderen Fachdisziplinen schon alles geleistet ist, um an den Ergebnissen dieser Fachdisziplinen zu partizipieren.